Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge zum Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola. Das erste Rennen in Europa in der Saison. Und ja, es war ein, ich sag mal, Rennwochenende mit gar nicht mal so viel Highlights. Dennoch können wir da ein paar schöne Dinge uns heraussuchen, über die wir diskutieren können. Und ja, erstmal, Marc, zu dir erstmal Happy Birthday. Und wie hast du das Ganze verfolgt?
Danke. Ja, ich habe es ganz klassisch, die freien Trainings so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Ich glaube, ich hatte eins ein bisschen mit einer Verzögerung. Habe ich, glaube ich, irgendwie eine Stunde zu spät eingeschaltet oder so und habe das dann quasi so ein bisschen verzögert geschaut. Aber ansonsten Qualifying und Rennen auf jeden Fall live verfolgt, wie immer alles über F1 TV. Genau. Und bei dir?
Also ich habe eigentlich alles, also fast alles Real-Life geguckt, nie wirklich live dabei gewesen. Das Rennen war es so, ich musste dann dringend Schlaf nachholen und bin dann ungefähr so 15:30 dann am Fernseher gewesen. Und
ja gut, das ist ja dann auch nur ein bisschen verschoben.
Ja, dadurch, dass ich das dann immer aufnehme. Und ich habe dann immer mal vorgespult, wenn eine ruhige Phase war, jetzt nicht so viel. Und man sieht ja dann den Balken, der wird größer, wenn die Sendung länger dauert. Ne? Und ich konnte es nicht so richtig einschätzen. Und dann dachte ich schon, es gäbe irgendein Safety Car, eine rote Flagge oder so. Und dann dachte ich, oh geil, jetzt kommt noch ein bisschen Action. Weil sehr lange hat man auf ein bisschen Action gehofft. Da kommen wir später nochmal zu. War vergebliches Hoffen auf eine rote Flagge. Aber ja, trotzdem, das Ganze weitestgehend alles gesehen, ab und zu mal vorgespult, wie gesagt. Ne? Aber sonst, ja, war das schon relativ spannend. Und da kommen wir gleich zu, in der Quali-Analyse habe ich dann etwas gesehen, wo ich doch sehr überrascht war und mich gefreut habe. Und ja, erst später dann erfahren habe, wie das Ganze ablief. Und wir haben auch heute vor, direkt in die sportliche Analyse zu gehen.
Na? Genau.
Direkt ins Qualifying, eine kleine News kommt gleich noch während der Analyse. Und dann gibt es nach dem Qualifying das Rennen und später noch eine kleine Vorschau auf das bald kommende F1 24 von EA Sports und Codemasters. War so ein bisschen Gaming. Habt ihr ja länger nicht mehr von uns gehört, aber ja, wir freuen uns natürlich auch als Gamer da wieder drauf und da gibt's eine kleine Vorschau. So, aber jetzt gehen wir erstmal direkt rein hier. Qualifying-Attacke in Q1.
Genau.
Und da, ja, zunächst erstmal auf P20, wir müssen wieder erwähnen, Logan Sargent im Williams,
ja,
der keine gültige Runde hinbekommen hat. Einmal Fahrfehler, einmal Track Limits, Zeit gestrichen. Diese allerdings war ungefähr so, glaube ich, auf dem Niveau von Joe, der auf 17 war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man jetzt allerdings auch nicht genau rechnen durch den Vorteil von möglichen Track Limits. Ne? Ist das natürlich dann auch falsch dargestellt. Also ja, Logan, sehr unglücklich das Ganze. Ah, hat sich hier im Qualifying zumindest nicht so wirklich wieder empfohlen.
Ja, das stimmt leider. Also für ihn könnte das langsam dünnes Eis werden. Mhm. So die in kommender Zeit, aber ja, gut, deswegen aber im Prinzip keine Überraschung, würde ich sagen, bei Sargent, auch dass die zwei Kicks sauber mit Bottas und Joe auf 16 und 17 knapp ausscheiden, keine große Überraschung. Magnussen, ja, ist halt immer so dieses Ding, dass Hülkenberg ja deutlich besser ist, aber Magnussen haben wir jetzt auch des öfteren Mal, glaube ich, in Q1 schon ausscheiden sehen. Ja, aber ich würde mal zur dicken Überraschung kommen.
Ja.
Und das ist wirklich eine dicke Überraschung. Nämlich Fernando Alonso auf Platz 19.
Das hat mich auch sehr überrascht. Der Aston Martin kam überhaupt nicht klar auf der Strecke. In FP3 hatte Alonso da noch einen Ausflug. ich dachte natürlich erst, dadurch, dass ich es nicht live gesehen habe, ja gut, vielleicht war da noch irgendwie ein Schaden am Wagen und er hätte gar keine fahren können. Aber er hat ja eine gefahren, ne? War demnach auf der Strecke. Ja, und er hat einfach die PS nicht auf die Straße gebracht, das muss man so sagen. Also Fernando kam wirklich überhaupt nicht zurecht. Und ja, sein Teamkollege hingegen kam ja in Q2, ne? Deswegen, also auch wenn der Aston generell nicht so gut lief, aber Fernando war hier der klar Schwächere.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich im Qualifying. Ich dachte auch nach in FP3, okay, dass jemand mal im freien Training ein Auto zerhaut, das passiert auch einem Fernando Alonso mal. Da habe ich mir noch gedacht, ja, das wird jetzt am Wochenende keinen Abbruch tun. Aber wer weiß, vielleicht war es dann am Ende doch, keine Ahnung, das letzte bisschen, was er noch Zeit auf der Strecke gebraucht hätte in FP3, hat dann gefehlt. Oder ja, irgendwie hat er dann das Vertrauen ins Auto nicht gehabt. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall seltsam, dass man Fernando Alonso so strugglen sieht. Und wir kommen ja noch zum Rennen. Es zieht sich ja durchs ganze Wochenende. Es ist jetzt nicht nur so, der hatte mal einen schlechten Tag. Nee, das war das ganze Wochenende, was bei ihm nicht lief. Mhm. Aber gut, kommen wir dann im Rennen zu.
Auf jeden Fall. Gibt es auch noch ein bisschen was, denke ich, zu sagen zu Aston. Ja, genau. Magnussen dann vielleicht noch ein bisschen negativ. Die beiden sauber, relativ gewohnt. Diesmal kann man schon mal sagen, beide Alpinen haben es hier in Q2 geschafft. Und das wird auch angeführt von hinten dann von Pierre Gasly, der 15. wurde, während sein Teamkollege einen sehr soliden 12. Platz geschafft hat. Das war für Alpine immer noch die leicht positive Tendenz.
Ja, würde ich auch sagen.
Ist okay, ne, sag ich mal, was sie da aktuell zeigen, gemessen an dem, was da am Saisonbeginn zu sehen war.
Ja.
Also schon eine leichte Steigerung. Dann Albon auf Rang 14, klar, Sargent geschlagen, der keine Gezeitete hatte. Ja, also der Williams ist dieses Jahr generell nicht so stark, dass Albon diese krassen Überraschungsergebnisse landen kann. Ne?
Ja, aber das ist irgendwie... Ja, irgendwie ist es dieses Jahr, ich weiß nicht, sie haben vor der Saison, wollten sie ein Auto, das so ein bisschen mehr Allrounder ist. Mhm. Letztes Jahr war ja das Ding, dass die auf den Strecken, wo es um Topspeed ging, so Monza zum Beispiel, dass die Williams da sehr gut waren. Und jetzt sollte das Auto, also sie haben immer noch eine sehr gute Topspeed, aber jetzt sollte das Auto mehr so Allrounder-mäßig werden. Und ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen getan haben, weil...
Dass man jetzt gar keine Stärke mehr hat, ne, sondern...
Genau.
Ja, weil, überall vielleicht so ein bisschen was, aber nirgendwo richtig.
Ja, und dann reicht es halt nirgendwo, um mal vorne reinzustechen, weißt du? Letztes Jahr hattest du dann so Highspeed-Strecken, wo dann klar war, okay, da ist vielleicht ein P10, P9, 8, was auch immer möglich, weil das halt Highspeed-Strecken sind. Und dafür hast du halt manche Wochenenden quasi abgeschenkt. Das ist dann halt so. Aber ja, jetzt wirkt es halt so, als ob sie jetzt nirgendwo mehr aus eigener Kraft mal in die Punkte fahren können. Und weiß ich jetzt nicht, ob das für so ein Team, was ja auf so einzelne Punkte angewiesen ist, dann wirklich so langfristig, ja, vielleicht sehen sie das große Bild und wollen langfristig das Auto entwickeln, aber von letztem zu diesem Jahr scheint es erstmal schon wie ein mittelgroßer Rückschritt zu sein, finde ich.
Ja, definitiv, aber dennoch kann man verlauten, dass Albon sich dafür entschieden hat, länger bei Williams zu bleiben.
Ja, also mehrere Jahre hieß es, also mindestens mal nach der aktuellen Saison noch 2 Jahre, die er unterschrieben hat. Bin ich ehrlich, hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass er vielleicht darauf pokert, in ein anderes Team zu kommen, weil, ja, also wenn ich mir jetzt angucke, also Stand jetzt, glaube ich, ist Williams zusammen mit Kick Sauber das schlechteste Team, würde ich jetzt behaupten. Und ja, gerade jetzt, wo Alpine so ein bisschen Schritte nach vorne zeigt und dann hast du Williams und Kick Sauber wirklich ganz unten und bei Kick Sauber hast du ja quasi den Ausblick, dass da Audi, dass da Audi reinkommt.
Und die Saudis sind auch schon viel.
Ja, wer weiß, vielleicht die auch. aber ja, da kommt Audi. Also ich glaube, das wird einen größeren Aufwind haben als Williams in den nächsten Jahren und deswegen ist jetzt so in meinem Kopf irgendwie Williams, würde ich fast sogar sagen, die schlechteste Option für ein Cockpit in der Formel 1 aktuell.
Ja, mich wundert es halt auch, dass die Verlängerung jetzt so früh zur Saison kommt, weil die ganze Silly Season kommt noch. Es sind noch einige sehr attraktive Cockpits zu vergeben. Und er ist ja jetzt gar nicht mehr auf dem Markt für diese Teams. Also ja, ich finde das schon eine sehr frühe und verwunderliche Entscheidung, die er da getroffen hat. Aber wer weiß, vielleicht sieht er da irgendwas im Williams, was sich da entwickeln wird. Ja. Er bekommt ja auch einen neuen Teamkollegen sehr bald, gehe ich mal von aus. Und
wahrscheinlich, ja.
Also, ich weiß, er nimmt sich da komplett raus aus einem möglichen Top-Team. Oder vielleicht sagt er, er ist jetzt so zufrieden da und möchte jetzt keine Experimente starten, aber trotzdem, man schielt doch auf, was weiß ich, Mercedes, Red Bull ist ja auch noch eine theoretische Möglichkeit zumindest da. Also, ja.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich glaube nicht, dass wenn er jetzt gesagt hätte, ich will die nächsten 3 Monate nochmal schauen, was ich für Angebote kriege, ich glaube, das Williams-Cockpit hätte er auch in 3 Monaten noch bekommen, oder? Ja. Also das ist, aber gut, im Endeffekt, ich fand es erstmal gut, dass ich weiß, Albon ist noch länger in der Formel 1 dabei, weil ich finde das einen sehr sympathischen Fahrer. Und vielleicht ist es wirklich auch so ein Ding, dass er halt sagt, er will halt lieber diese Sicherheit haben, er will möglichst früh gegenüber Williams committen, dass sie wissen, sie können mit ihm weiterarbeiten, er kann mit denen weiterarbeiten, die wollen langfristig was aufbauen. James Vowles ist ja auch da, um langfristig das Team voranzubringen. Mit dem versteht er sich ja auch gut. Zumindest wirkt es immer sehr cool, die beiden miteinander. Und ja, vielleicht hat er jetzt auch nicht mehr, ich meine, er ist über Red Bull in die Formel 1 gekommen, wurde dann aus dem Red Bull Cockpit geworfen, so. Vielleicht hat er genau darauf keinen Bock mehr. Bei Williams, denke ich mal, kann ihm das quasi nicht drohen, dass sie ihn irgendwie cutten oder der Vertrag nicht komplett erfüllt wird. Von daher, ja. Aber ein bisschen verwundert hat es mich trotzdem.
Na, mal schauen, ob die Karten 2026 dann neu gemischt werden.
Wer ja, weiß, stimmt, wer weiß.
Da in petto hat. Vielleicht ist das ja von ihm auch was. Da hat er ja Einblicke, die wir nicht haben.
Na, ja,
alles genau. Möglich. Und ja, ansonsten in Q2 Lance auf 13, aber Teamkollegen geschlagen. Von daher hat er eigentlich das Maximum rausgeholt aus dem Aston.
Ja, ich glaube auch. Das ging ja an dem Wochenende nicht mehr.
Voll okay. Ja, was ein bisschen negative Überraschung war, ausgeschieden dann in Q2 auf Rang 11, Sergio Perez.
Ja,
das ist meiner Meinung nach schon ein herber Schlag für ihn.
Ja, also der Red Bull, man hat ja auch in den freien Trainings gesehen, dass Max da auch echt lange Probleme hatte mit dem Auto und das dann quasi zum Qualifying erst lösen konnte. Mhm. Ja, ich glaube, es zeichnet sich so langsam ab, dass ein Red Bull ja jetzt nicht mehr so diese klare Nummer 1 auf allen Strecken ist. Und ein Max Verstappen schafft das dann noch mit fahrerischem Talent sehr gut auszugleichen. Und ja, wenn der Red Bull jetzt nicht mit Abstand das schnellste Auto ist und dann hat Sergio Perez auch noch ein schlechtes Wochenende, sag ich mal, kriegt keine gute Runde zusammen im Qualifying.
Eine halbe Sekunde schlechter in der Session als Max, ne? Das ist schon auf einem relativ kurzen Kurs, ist das schon ein Wort.
Genau, ja, das ist schon wirklich, aber ja, gut, das ist ja im Prinzip auch, wenn man jetzt die V-Carbs mitzählt, der schlechteste Red Bull-Fahrer sozusagen. Stimmt. Im größeren Bilde gesehen. Beide V-Carbs
haben ihn geschlagen.
Ja, genau, das kommt noch dazu. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das, was nochmal extra wehtut dann. Weil wahrscheinlich konkurriert er auch gerade mit den beiden um das Cockpit nächstes Jahr.
Ja. Ja. Eigentlich, wenn man realistisch ist, sollte man im Red Bull immer vor den V-Carbs landen. Also das ist...
Ja, stimmt. Das denke ich auch.
Das sollte nicht mal ein Ziel sein, das sollte selbstverständlich sein, aber ja, in dem Fall ist das jetzt nicht das erste Mal, dass das so passiert, dass zumindest jetzt beide vor ihm sind, denn die V-Cups, das erste Mal in dieser Saison, dass beide in Q3 gelandet sind.
Ja.
Und da gehen wir jetzt auch direkt rein in Q3, erwähnen da jetzt eine Sache, die wirklich... ja auch schon zum Standard gehört mit Nico Hülkenberg auf Rang 10.
Genau, das ist, der hat wieder, irgendwie, das ist sein Stammplatz, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel erzählen für starke Leistung.
Ja.
Wieder mal bei P10.
Auch noch lange Jahre in der Formel 1 vertreten, in Zukunft dann bei Kicksauber, später dann Audi. Und ja, auf Rang 9 kommen wir dann. Der erste V-Cup mit Danny. Für ihn natürlich ein Erfolg, dass er erstmal in Q3 überhaupt gekommen ist. Das erste Mal in dieser Saison. Und Yuki, sehr stark unterwegs das Wochenende. War auch in allen Sessions eigentlich besser als der Teamkollege. Also Platz 7 für Yuki hier.
Ja.
Finde ich eine bockstarke Leistung wieder. Also auch eine gewisse Konstanz, die er jetzt entwickelt über die letzten Rennen. Also ja, das war wirklich wieder eine sehr gute Leistung. Zwischen den beiden dann der erste Mercedes mit Lewis auf 8. Teamkollege Russell auf 6. Schon relativ klar schneller als Hamilton.
Mhm. Aber ja, die Mercedes, ja, die waren so ein bisschen am Struggeln. Deswegen war 6 und 8 dann doch gar nicht so schlecht. Ja. Also die McLaren und die Ferrari, das war relativ klar, dass sie sehr weit vorne mitfahren an dem Wochenende. Das hat sich abgezeichnet. Den Verstappen kriegt man vorne auch nicht weg. Hm. Und ja, dann ist 6 und 8 sogar gar nicht so schlecht für Mercedes. Weil,
wenn man überlegt, ein Tausendstel war Russell hinter Sainz. Also,
ja, deswegen das auf jeden Fall sogar eher eine starke Leistung von ihm, würde ich sagen. Ja.
Deswegen, also das schon durchaus positiv. Und ja, jetzt kommen die beiden Ferrari auf Platz 5 und 4, Leclerc vor Sainz. Leclerc Teamkollegen geschlagen, aber trotzdem finde ich, gerade aufgrund des Riesen-Updates, was Ferrari da gebracht hat, gab es da schon viel Diskussion, dass man da den nächsten Step gehen kann, ist 4 und 5 doch eher eine Enttäuschung.
Ja, also, dass beide McLaren davor sind, gerade auch, weil Ferrari und besonders auch Leclerc ja immer so eine Qualifying-Stärke hatten, dass man gerade im Qualifying es nur 4 und 5 schafft, ja, gut. Ich glaube, da waren sie schon auch ein bisschen enttäuscht. Aber im Endeffekt, durch dann die Strafe von Piastri, waren die Startplätze doch gar nicht so schlecht.
Ja.
Sind ja dann effektiv auf 3 und 4 gestartet. Und ja, genau, ich würde direkt weitergehen. Die beiden McLarens, Norris auf 3, starkes Ergebnis, aber besonders Oscar Piastri auf der 2. Nicht weit weg, also weniger als ein Zehntel hinter Max Verstappen. Das war brutal stark.
Ja, der hat da richtig einen rausgehauen, Piastri. Also, boah, kann ich nur den Hut ziehen dass er da einen Lando schlägt, knapp. Ein Lando, der meiner Meinung nach in Topform ist. Vielleicht sogar auf dem Peak seiner Karriere.
Ja, und auf jeden Fall.
Ja, zwei bockstarke Fahrer im McLaren dieses Wochenende. Und ja, vorne Max, ne?
Ja, da braucht man nicht viel sagen. Er hat dann irgendwie, es hat wieder so gewirkt am Anfang, als ob es vielleicht doch nicht die Pole wird, als ob Red Bull vielleicht doch nicht vorne dabei ist. In den freien Trainings sahen McLaren und Ferrari beide stärker aus. Max hatte Probleme. Ja, und dann kommt Samstag und dann stellt das wieder auf die Pole.
Mhm.
Ja, es ist irgendwie, wie es dann doch oft ist. Ich würde aber zu Piastri nochmal, er hat da vielleicht auch nochmal rückwirkend jetzt Magnussen vielleicht auch ein bisschen entschuldigt mit seinem Ausscheiden in Q1, weil er wurde ja auf seiner schnellen Runde von Piastri behindert. Und das hat ja dann zu der 3-Plätze-Strafe geführt. Das müsste Magnussen gewesen sein, den er da blockiert hat auf der schnellen Runde.
Mhm.
Und da ist auch so eine Sache. Ja, die Fahrer sehen in ihren Rückspiegeln jetzt nicht so viel. Da muss das Team eigentlich schon am Funk da sein und dem Fahrer warnen, wann da jemand von hinten kommt. Klar, es ist alles hektisch, du musst dich um dein eigenes Auto und deine eigene Pace kümmern und so. Aber ja, ich glaube, da kann Piastri gar nicht so viel für. Das Team muss ihn da besser informieren, wer da auf einer schnellen Runde hinter ihm ist. Und halt extrem ärgerlich, gerade wenn man jetzt so ein bisschen ins Rennen schaut, was Norris da geschafft hat, was hätte McLaren machen können mit 2 Autos hinter Verstappen.
Ja.
So, weil Perez war, der ist nicht vorne mitgefahren. Wenn Piastri auf Platz 2 geblieben wäre, die hätten das nach dem Start gehalten, dann hätten sie Piastri auf eine Strategie, Norris auf die andere. Red Bull hätte sich für eins entscheiden müssen. Ja, also deswegen echt schade, dass er die Strafe bekommen hat und dann hinter die Ferrari gerutscht ist. Aber gut, so ist es. Die Strafe war berechtigt. Er hat Magnussen auf jeden Fall sehr blockiert in der schnellen Runde.
Ja, das ist wirklich echt schade. Ja.
Ist dann halt so, ne? Aber deswegen Piastri eigentlich bis dahin sehr, sehr starkes Wochenende.
Ja, definitiv. Ja, und du hast ja schon ein bisschen das Rennen angedeutet und unsere Analyse dazu hört ihr dann im nächsten Kapitel.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor, aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört nochmal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso legendär wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
Kapitel 2 der heutigen Folge zum Formel 1 Grand Prix der Emilia-Romagna 2024. Und wir gehen rein in die Rennanalyse und mit dem altbekannten Thema und gratulieren Max Verstappen zum Sieg beim 24-Stunden-Rennen bei iRacing.
Ja, genau, am Nürburgring.
Und nebenbei noch dem Sieg in der Formel 1.
Ja.
Also, der Typ
er macht jetzt Sidequests einfach. Er macht einfach noch Sidequests neben seiner Formel 1 Championship.
Ja, also man sollte es mitbekommen haben, wer zumindest die Übertragung gesehen hat, wer uns so nur zuhört. Zur kurzen Erklärung, Max Verstappen hat neben dem Formel 1 Grand Prix noch einen, ich glaube, 4-Stunden-Stint insgesamt gefahren in der Rennsimulation iRacing auf der Nordschleife im BMW.
Ja.
Und hat sein komplettes Equipment auch mitgenommen, ne, dass er das eben dann...
Genau, dazu, also er hat quasi nicht seins, sondern die hatten ein extra, extra Sim-Racing-Setup quasi, was leicht zu transportieren ist und was nicht viel Platz wegnimmt, damit er das in seinem Motorhome aufbauen kann. Und haben das dann tatsächlich so organisiert, dass ein Formel-2-Team die Teile in deren Truck mitgenommen hat. Also ich glaube, es war MP Motorsport. Das heißt, da war so ein bisschen Organisationsaufwand dann tatsächlich dahinter, dass die das quasi bei MP Motorsport mit eingeladen haben und bei irgendeinem Blumenhändler noch irgendein Teil oder sowas, der nach Imola musste.
Ach ja.
Und dann war in Imola, ist wohl am, ich glaube Donnerstag, ist wohl im ganzen Fahrerlager mal kurz der Strom ausgefallen, wegen, ich weiß nicht genau, was der Grund war, und dann hatten sie Angst, dass das ja für das Sim-Racing doof wäre, wenn Max da gerade sein Stint fährt. Und da hängt ja auch relativ viel dran. Das ist ja schon wirklich professioneller E-Sport. Mhm. Und dann mussten sie noch so eine, ja, blöd gesagt halt irgendeinen Akku herkriegen, über den der PC und das alles laufen kann. Da waren sie dann in Imola auf der Suche noch und ob sie da kurzfristig was kriegen und haben hier und da nachgefragt. Und irgendwann hat dann jemand gemeint, ja, frag doch einfach bei Red Bull Racing nach, die haben so Zeug auch. Und dann hat tatsächlich Red Bull Racing für Max's Sim Racing Adventure, sage ich jetzt mal, noch die Power Unit mehr oder weniger gestellt, dass es mit Strom versorgt fürs Dauerhaft. Ja, und da ist er nach dem Qualifying, hat er da direkt ein bisschen einen Stint abgerissen. Also es ist ein 24-Stunden-Rennen und man kann sich da relativ frei abwechseln, was die Fahrer angeht. Und ja, er hat dann nach dem Qualifying angefangen, hat ein paar Stunden gemacht, hat dann geschlafen, hat dann sonntags vorm Rennen noch mal ein paar Stunden gemacht und dann ist er so nebenbei sein Formel-1-Rennen gefahren quasi noch.
Also steckt da alle quasi in die Tasche jetzt schon über mehrere Saisons und fährt dann noch Sim-Racing auf hohem Niveau. Also nebenbei an dem Rennwochenende ist schon wirklich nicht mehr von dieser Welt.
Ja, es ist einfach, wenn man darüber nachdenkt, das ist wirklich verrückt. Andere Fahrer sind ja wirklich so 10 Stunden schlafen Minimum vor einem Rennen und da ist ganz genau getaktet, wann sie was frühstücken morgens und die haben ja dann auch diese Kühlwesten immer an, dass die Körpertemperatur genau stimmt und da wird der eigene Körper quasi absolut optimiert. Mhm. Du machst vorher, um dein Gehirn so ein bisschen zu aktivieren, machst du diese Reflexübungen mit den Tennisbällen da vorher, was man ja bei Drive to Survive auch immer sieht. Und quasi die wollen extra lockeres Frühstück, nichts Anspruchsvolles so. Ja, und Max Verstappen hat dann irgendwie nur, keine Ahnung, am Ende hat er, glaube ich, 7 Stunden Schlaf waren es dann und fährt quasi noch Sim-Racing. Und jeder, der mal wirklich auf Ernst allein schon das Formel-1-Spiel vielleicht nur mit einem Controller gefahren ist, der weiß, dass da so 2 Stunden am Stück auch schon ganz schön auslaugen können. Und Max Verstappen macht einfach sowas und opfert da quasi wichtigen Schlaf für. Und gewinnt dann trotzdem noch das Rennen am Sonntag in der Formel 1 auch noch. Ja, und ja, sein Team hat dann auch online, also Team Redline heißt es, hat dann auch gewonnen. Die Zieleinfahrt war während der Aufwärmrunde in Imola, also 15 Uhr, war quasi das Online-Racing vorbei. Das heißt, man konnte ihm dann über Funk in der Aufwärmrunde auch sagen, dass sein Team online gewonnen hat. Und dann konnte er sich, glaube ich, aufs Rennen konzentrieren. Ja, unfassbar, der Typ. Wirklich. Das, also
einfach nur noch verrückt. Und ja, dennoch war es der knappste Sieg, den er seit langem hatte in der Formel 1. Und ja, da kommen wir gleich noch zu. Wir gehen noch ganz kurz rein, weil wir ja die Teams immer abarbeiten. Red Bull mit Sergio Perez, der, wir haben es ja schon gesagt, mit dem relativ enttäuschenden 11. Startplatz am Ende dann auch nur 8. wurde.
Ja.
Mit umgekehrter Strategie als die meisten des Feldes, auf den Hards gestartet, einen längeren Stint und dann am Ende noch auf die Mediums. Aber ja, es waren dann doch rund 7-8 Sekunden Rückstand dann auf den 7. George Russell.
Und das ja auch nur, weil George Russell dann noch einen Boxenstopp gemacht
Rennen, der konnte ja noch, ja, wegen der schnellsten Runde, ja, der wäre ja vollkommen weit weg gewesen. Also.
Genau, also normalerweise wäre der Abstand zu Hamilton ist quasi der aussagekräftige und das waren dann 20 Sekunden fast. Deswegen, also da war mehr nicht möglich. Perez ja auch einen Ausritt gehabt im Rennen. Und ja, die Pace war nicht da, muss man aber auch fairerweise sagen. Ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, dass das Red Bull-Auto an dem Wochenende nicht das schnellste Auto war auf der Strecke.
Ja, da hast du schon recht, definitiv. Und muss halt auch sagen, ich finde San Marino noch, das war es früher, Imola auch eine Strecke ist, wo es dann doch sehr wenige Überholmöglichkeiten gibt.
Genau.
Und du musst dir eigentlich die vor dir immer so zurechtlegen, dass am Ende der Start-Zielgerades DRS nutzen kannst und vorbeiziehen. Sonst hast du vielleicht noch ein, zwei Situationen auf der Strecke, wo es dann aber doch sehr schwierig ist. Und ja, aber wenn du Start-Ziel nicht richtig rauskommst aus der Kurve und bist zu weit weg, nützt dir dann das DRS auch nichts. Und ja, das war auch so ein bisschen das, was man insgesamt gesehen hat im Rennen. Es gab dann doch relativ wenig Action. Und ja, meine Hoffnung eben auf eine rote Flagge gab es ja dann auch nicht. Also.
Ja, und da muss man auch sagen, da haben sie ihm mit der Strategie auch keinen Gefallen getan, dass er im ersten Stint, als er noch im Verkehr, alle Autos noch beieinander, war er auf den harten Reifen. Da ist das Überholen ja dann nochmal schwieriger. Ne? Also deswegen da, ja, ich glaube, da war halt wirklich... Ja, ist ein bisschen enttäuschend natürlich, aber halt auch so viel Abstand. Also selbst wenn der eine halbe Sekunde schneller pro Runde gefahren wäre auf seinem letzten Stint, hätte Russell vielleicht den Boxenstopp nicht machen können, okay. Aber dann wäre er trotzdem noch 8. gewesen. Also da war wirklich nichts zu holen für Perez leider.
Ja, ist halt schon trotzdem in einem Red Bull ziemlich schwaches Ergebnis. Aber ja, klar, auch der Strategie ein bisschen geschuldet, der Strecke, wie sie dann nun eben ist. Aber gut, selbstverantwortlich für den relativ schwachen Startplatz natürlich. Und das ist dann auch die Konsequenz. Und ja, du hast gesagt, wohl das stärkste Auto am Wochenende.
Ja, ich würde fast schon sagen.
Der McLaren. Und ja, auf Rang 2 mit Lando Norris. Nur 7/10 am Ende hinter Max Verstappen. Und ich würde behaupten, hätte das Rennen noch 2-3 Runden mehr gehabt, hätten wir da noch ein schönes Duell durch eben das DRS dann gesehen und wer weiß, auch seinen 2. Rennsieg in seiner Karriere, direkt nach dem Rennwochenende in Miami, das wäre schon ein Hammer gewesen.
Ja, also es ist wirklich erst an großen Schritten näher gekommen und es ist ja auch ein bisschen das, was wir in Miami gesehen haben, da ist ja auch Norris im letzten Stint wirklich, da hat er sich was 7 Sekunden am Ende rausgefahren gehabt, da war der in dem letzten Stint. Ich meine, da war es auch auf den Mediums, wenn ich jetzt nicht falsch bin.
Ja, ich
bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall hat Norris da auch ordentlich Zeit gut gemacht in dem letzten Stint. Und jetzt war es halt das Gleiche, nur dass er diesmal halt hinter Max war und nicht vor ihm. Und so halt aufholen musste, anstatt sich einen Vorsprung rauszufahren. Und Ja, er hat es dann quasi in der letzten Runde ins DRS-Fenster geschafft, aber das hat ihm dann auch nichts mehr gebracht, weil du dann ja die Überholmöglichkeit nicht wahrnehmen kannst. Die ist ja dann am Ende der Start und Ziel und da waren sie schon über Start und Ziel. Ja, aber bockstarkes Rennen von Norris. Es sah zwischenzeitlich mal so aus, als ob Leclerc ihn vielleicht kriegen könnte. Aber da wurde ihm ja auch auf dem Funk gesagt, als er gefragt hat, warum alle hinter ihm so schnell sind, das hat ja sein Race-Engineer dann gesagt, ja, die benutzen alle die Reifen jetzt schon viel härter und geben jetzt mehr Pace und wir machen das hier langsam und haben die Pace am Ende und alles ist gut, Lando. So nach dem Motto und das genau das hat sich bewahrheitet.
Ja, Lando hatte ja auch eine kleine Reserve dann dadurch noch durch die Reifen und er hat im Interview auch gesagt, als Leclerc dann seinen kleinen Ausritt hatte, somit ordentlich Zeit verloren, war dann eben der Puffer da, dass Norris nach hinten abgesichert war und konnte dann nochmal richtig aufs Gas treten. Und ja, wäre das mit Leclerc 2-3 Runden vorher gewesen? Ah, schade.
Ja, wer weiß.
Ja, ne? Mann. Dann hätten wir wieder Norris-Sieg gefeiert. Also das wäre ja völlig verrückt.
Aber so hat er wenigstens Max dazu gezwungen, dass er auch hart arbeiten musste für den Sieg, weil Max musste dementsprechend ja auch echt alles geben. Und da hat man ja auch gesehen, dass der McLaren schon einfach schneller war, weil Max hat das ja kommen sehen. Das hat sich ja, war ja nicht plötzlich 2 Runden und Norris war auf einmal da. Das hat sich ja wirklich abgezeichnet über 15, 20 Runden. Ja, 20 vielleicht nicht, aber ja, Max hat das kommen sehen und er konnte diese Pace nicht mitgehen, die Norris hatte und konnte diesen Vorsprung, den er hatte, nicht halten. Und ja, hart verdienter Rennsieg dadurch und ja, leider knapper 2. Platz, aber ich glaube insgesamt trotzdem Ergebnis, mit dem McLaren zufrieden sein kann.
Also wäre da, zumal, wäre ein Max Verstappen da nicht im Red Bull gesessen, dann wäre das ein
neues Sieg auch gewesen. Ja, würde ich auch sagen. Und man darf auch nicht vergessen, Piastri, um zum zweiten McLaren zu kommen, auf P4. Ja. Klar, er hatte sich als 2. qualifiziert, die Strafe war dann doof, aber er hat im Rennen immerhin sich an Sainz vorbeischieben können wieder. Würde ich auch sagen, dass es viel mehr ging da jetzt nicht in dem Rennen. Leclerc war sehr stark unterwegs.
Bei der Startposition dann, ja.
Genau, würde ich auch sagen. Deswegen auch von Piastri ein sehr, sehr starkes Rennen mit P4. Und an sich ein Ergebnis, mit dem kann McLaren leben. Die meisten Punkte geholt als Team. Perez holt nämlich als 8. nur 4, Verstappen 25. Und Piastri und Norris holen zusammen 30 Punkte. Ja, kein Team hat mehr geholt an dem Wochenende.
Ja, McLaren jetzt wieder erneut mit einer Red Bull vergleichbaren Leistung oder vielleicht sogar das bessere Auto auf der Strecke. Also, es ist noch früh in der Saison, das dürfen wir nicht vergessen.
Genau, wer weiß.
Max noch mal ausfallen oder sonst irgendwas sein. Also, ich will die Hoffnung da einfach nicht aufgeben, dass es dann noch mal einen spannenden Weltmeisterschaftskampf oder irgendwas gibt. Oder zumindest, wenn wir einfach nur geile Duelle an der Spitze haben, das freut uns doch alle. Ne? Und ich glaube, Lando ist halt auch richtig hungrig, jetzt direkt den nächsten Sieg zu holen. Also der wartet keine über 100 Rennen mehr jetzt auf den nächsten Sieg. Da bin ich mir absolut sicher. Und ja, also der Red Bull ist nicht mehr unbedingt das beste Auto, zumindest auf diversen Strecken.
Genau, richtig. Das ist klar. Meistens sagen wir sowas oder so auch die ganzen Seiten.
Man weiß ja
sagen
auch nicht, was dann, Red Bull dann nochmal für ein Update bringt. Ne? Dann kann das wieder anders aussehen.
Genau, und dann dauert es 1-2 Wochen und dann ist Red Bull doch wieder mega vorne. Gut, nächste Woche ist Monaco, da wird es aufs Qualifying drauf ankommen. Mal sehen. Ja, aber wenn wir weitergehen, Platz 3 und 5 waren die Ferraris. Leclerc, habe ich eben schon kurz was zu gesagt, fand ich auch ein sehr starkes Rennen von ihm.
Trotz des Ausritts bei Variante Alter.
Genau.
Aber wieder seinen Teamkollegen auch geschlagen.
Auch sehr klar.
Da ist es doch wieder so ein bisschen die Tendenz da, nach Sainz so großartig in die Saison gestartet ist. Ich fand trotzdem, also im Prinzip haben die Fahrer jetzt nichts falsch gemacht so richtig, aber so wie das Update angekündigt wurde von Ferrari, dass das dieser Big Step ist, ist halt blöd, wenn McLaren auch solche Steps macht, ne?
Ja, genau, und das ist es.
Ja.
Aber wenn man jetzt mal, sag ich mal, Lando Norris rausgerechnet, Dann war Leclerc am Ende 7,9 Sekunden hinter Verstappen. Sagen wir mal, er macht den Fehler nicht. Das geht jetzt auf den Fahrer, der Fahrfehler. Verliert er da 2-3 Sekunden weniger, dann sind es am Ende 5 Sekunden, sage ich mal, zu Verstappen. Das wäre ja auch schon deutlich knapper, als wir das letztes Jahr gesehen haben. Ne?
Und wieder, ja.
Wenn man das mal so betrachtet, würde ich da auch bei Ferrari optimistisch so in den Rest der Saison und die Zukunft blicken, weil ich glaube, sie kommen näher an Red Bull ran, auf jeden Fall. Und jo, ja, Sainz hat jetzt irgendwie wieder so ein bisschen ja, abgebaut, will ich fast sagen, oder Leclerc hat einfach ein bisschen zugelegt nochmal, weil am Anfang der Saison hatte ja eher Sainz die Nase vorne. Jetzt war es dann doch die letzten beiden Wochenenden relativ eindeutig Charles Leclerc. Aber trotzdem auf 3 und 5, keine Ahnung, fand ich eigentlich gut, die Strategie bei Ferrari. Die haben die ein bisschen zu lang draußen gelassen, weshalb die dann hinter Perez waren. Aber das war bei Lando und Oscar Piastri auch so. Ja, also würde ich sagen, trotzdem noch ein stabiles Rennwochenende. Kann man mit leben mit dem 3. und 5. Platz.
Also ich glaube, Leclerc wird in Monaco eine gute Rolle spielen als guter Qualifier. Der ist an Monaco die halbe Miete.
Ja, aber dann kommt sein Monaco-Fluch vielleicht wieder.
Ich glaube, ich gebe mal einen Tipp ab. Leclerc auf jeden Fall auf dem Podium in Monaco.
Ja, okay, ja. Nee, ich sag mal der Monaco-Fluch. Irgendwie schlägt er bei ihm wieder zu. Das ist irgendwie Charles Leclerc und Monaco. Nee, ich sag in Monaco, meine Bold Prediction, Max nicht auf dem Podium. Mhm.
Ja.
Das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich sogar noch weiter aus dem Fenster gelehnt,
ja,
als du
aber
mit dem Leclerc-Podium.
Das wäre schön irgendwie für die Spannung. Also ich würde mich freuen, wenn es da wieder mal ein überraschendes Ergebnis gibt. Am Ende ist wieder ein Alpine auf dem Podium.
Ja, das sehe ich diese Saison nicht. Aber wer weiß. Wer weiß. Mhm. Ja, oder einer von den nächsten beiden, nämlich einer von den Mercedes.
Ja, die hätte ich komischerweise am wenigsten da oben getippt. Ne? Aber ja. Alles möglich. Die greifen ja auch gerne mal ab, wenn sie vorne schwächeln. Und ich finde auch hier, wie im Qualifying, also Platz 6 und 7 ist da schon somit das, was man maximal rausholen kann im Mercedes aktuell.
Ja.
Russell mit der schnellsten Runde, ne? Noch den Extrapunkt geholt. Also. Mhm. Für das Team das maximale Ergebnis dann noch rausgeholt.
Ja gut, das Ding ist, was ich mich frage, Russell war ja vor Hamilton, auch eindeutig. Und sie holen ihn jetzt rein für die schnellste Rennrunde. Als Team macht das natürlich Sinn, aber Russell hat dadurch ja jetzt einen Punkt weniger, als er sonst gehabt hätte.
Ja, aber gut, wenn man aufs gesamte Ergebnis geht, für das Team.
Ja, aber... Ne? Ja, schon, ja natürlich, aber Hamilton ist nächstes Jahr bei Ferrari, die sind dem, und wenn du jetzt sagst, Russell geht für die schnellste Rennrunde und nur deshalb macht er jetzt diesen Boxenstopp, Hamilton, ich weiß nicht genau, was das Pitlane-Delta war, ich glaube, die Kommentatoren meinen gesagt zu haben, Hamilton hätte auch einen Free-Pitstop zu Perez gehabt, demnach hättest du beide reinholen können, dann wäre die Reihenfolge bestanden. Gut, das war bei Hamilton vielleicht ein bisschen riskant, das hätte knapp werden können mit Perez.
Ich glaube, das war aber so der Grund, weil das einfach vielleicht zu knapp war.
Ja, aber wenn du dann auf die schnellste Rennrunde gehst, finde ich, dann, gut, der Abstand war jetzt halt zu riesig zwischen Hamilton und Russell, aber warum macht Russell, also klar, das Team-Game und sowas, aber Russell hat sich selbst damit einen Punkt weggenommen für die Fahrer-WM. Mhm. Also, das verstehe ich nicht ganz. Und dass man dann nicht sagt, Hamilton, hier, chill mal die letzten 10 Runden oder so, wir wollen das so machen und lass Russell wieder vorbei. Weiß nicht, fand ich ein bisschen komischen Call, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber ich sehe es halt so, bei Mercedes ist die Konstrukteurswertung wichtiger als die Fahrerwertung.
Ja, das mag sein, das stimmt, da hast du recht mit, ich glaube, ja. Ob die Fahrer
ist halt
da
auch die Frage, vielleicht hat man ja vorher auch schon gewisse Szenarien mal so abgesprochen, wie das dann zu laufen hat, ne? Und
ja, das stimmt.
Also ich habe jetzt auch nichts von Negatives von Russell gehört, irgendwie, dass er
das
dagegen hatte, ne? Von daher glaube ich, war das eigentlich der Call, der für die Fahrer zu erwarten war in der Situation.
Ne? Ja, das stimmt, da hast du recht.
So gesehen, ich meine, es ist ein Punkt, ne? Aber klar,
ja, klar.
Wäre das jetzt ein Kampf um die Fahrermeisterschaft, würde man sowas logischerweise nicht tun.
Ja, und ich vielleicht, auch wenn es einfach so noch ein quasi noch ein Kampf darum wäre, wer so die Nummer 1 im Team ist, so wie das die letzten Jahre war zwischen Russell und Hamilton. Das war ja, letztes Jahr war es zwar eindeutig für Hamilton, das Jahr davor war Russell besser. Gut, jetzt ist halt das Ding, dass Hamilton eh zu Ferrari geht. Was soll Russell da jetzt noch kämpfen quasi drum? Ja. Aber ich glaube, wenn das, wenn jetzt beide langfristig bei Mercedes wären, dann wäre das ja schon so ein Ding, dass du ja immer deinen Teamkollegen auch schlagen willst.
Ja klar, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte, ja.
Ja, gut. Aber im Endeffekt haben sie dadurch jetzt einen Punkt sich extra ergattert durch die schnellste Rennrunde. Der Pitstop von Russell war absolut unbedenklich. Der hatte genug Polster zu Perez. Ja, hat dann am Ende hingehauen. Würde ich auch sagen, von beiden. Hamilton hatte zwar auch einen Ausritt, aber von beiden sonst auch ein relativ stabiles Wochenende fahrerisch, finde ich.
Und ja, ein stabiles Wochenende fahrerisch. Kommen wir jetzt erstmal zum 150. Grand Prix, dem Jubiläum für Lance Stroll. Platz 9. Ja. Teamkollegen geschlagen. Fahrerisch ein wirklich solides Wochenende. Muss man auch mal positiv erwähnen bei ihm. Und ich finde, also ich finde wirklich, der hat eine gute Leistung gezeigt.
Ja, also er hat auch wirklich über das ganze Wochenende quasi, muss man jetzt ehrlich mal sagen, ne? Alonso macht einen Fehler, kostet das Team wahrscheinlich auch einen Haufen Geld in FP3. Alonso kriegt das im Qualifying nicht hin, das Auto irgendwie in eine gute Startposition zu bringen und schafft es dann aber auch im Rennen nicht noch irgendwie Boden gut zu machen von hinten. Mit einem strugglenden Aston Martin, muss man ganz klar sagen, das Auto ist nicht mehr das, was es Anfang letzter Saison war, das kann da nicht mehr so aus eigener Kraft auf dem Podium fahren. Aber Lance Stroll holt damit trotzdem die 2 Punkte auf P9 und hat Alonso an diesem Wochenende wirklich komplett in die Tasche gesteckt. Lässt sich nicht anders sagen.
Und vor allem, er hat am Ende, ich glaube, er hat Ricciardo überholt, Hülkenberg überholt, Tsunoda überholt, hat da nochmal einen geilen Stint am Ende gehabt. Der war ja auch mit den Mediums extrem lange draußen. Ne? Ja. Auch eine sehr verrückte Strategie eigentlich, aber es ist gut gegangen. Also man hat das Maximale hier rausgeholt noch an Punkten mit den 2 Punkten und ja, deswegen. Ja, das war jetzt wieder so das zweite solide Wochenende von ihm nacheinander. Ja, also mal gucken, was nächste Woche passiert.
Ja, mal schauen. Ja, in Monaco hat er sich, glaube ich, bis jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert. Aber ich würde sagen, jetzt hier dieser 9. Platz, ich würde sogar sagen, das war ein sehr starkes Wochenende von ihm. Gerade wenn man den Struggle von Alonso im Vergleich sieht. Gut, bei Alonso war es dann am Ende. Ich glaube, die haben ihn dann nochmal extra in die Box geholt oder so. Der hätte wahrscheinlich noch ein paar Plätze weiter vorne sein können, aber er war trotzdem weit weg von den Punkten.
Ja. Und auch wieder so dieses Ding, was man ja letztes Jahr schon mal gesehen hat, wenn der Aston nicht gut läuft, ist Stroll näher an Alonso dran oder manchmal auch besser. Das ist schon irgendwie kurios.
Ja, ich glaube, Alonso ist so ein Fahrer, das merkt man auch in seiner Stimmung. Wenn so alles klickt und alles passt, dann ist er, also dann wird er nochmal, kriegt er nochmal einen extra Schub so irgendwie. Und wenn das Auto aber nicht läuft, das war ja auch in seiner McLaren-Zeit so, dann ist er grumpy, beschwert sich, verschwendet da, glaube ich, zu viel Zeit damit, schlecht gelaunt zu sein und auf Fehler aufmerksam zu machen. Also anstatt, dass er einfach schaut, wie er jetzt damit arbeiten kann mit einem schlechten Auto.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber ja, deswegen Stroll, sehr starkes Wochenende. Alonso, Wochenende zum Vergessen. Darauf hoffen, dass es in Monaco besser wird. Er hat ja, glaube ich, am Ende auch das Auto abgestellt. Ne? Ich glaube, der ist gar nicht. Oder ist er noch?
Er ist noch gewertet, plus eine Runde. Ja. Ich dachte aber eigentlich auch fast, der hätte es abgestellt. Nee, dann hat das wohl noch durchgezogen.
Ja, aber, also hat dann am Ende ja keinen Unterschied gemacht da hinten. Ja, und dann, gut, jetzt es sah nach dem Qualifying und so aus, als ob, wir haben ja so die 5 großen Teams, als ob da einige Teams Punkte abgreifen können, durch jetzt auch die starke Leistung von Stroll, war dann doch wieder nur der 10. Platz frei für die kleineren Teams, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, den hat sich dann aber relativ souverän und verdient Yuki Tsunoda geholt.
Der natürlich auch am Start wie Ricciardo verloren hat, ne? Das hat die beiden Racing Bulls in eine blöde Situation angebracht. Vielleicht wäre da noch ein bisschen mehr drin gewesen, weil gerade Yuki hat ja gezeigt, dass in dem Racing Bull einiges steckt an dem Wochenende. Ja. Hätte mir das vorher jemand gesagt, 10 und 13, hätte ich gesagt, das ist eine Enttäuschung. Gemessen an dem, wie das Rennen dann verlaufen ist, finde ich, hat Yuki hier das Maximum rausgeholt mit dem Punkt. Ne? Und ja, da ist jeder Punkt wieder wichtig. Also, der hat ja nichts falsch gemacht, hat auch ein extrem schönes Überholmanöver gegen Sargent gehabt.
Ja.
War das Variante Villeneuve? Ich finde diese ganzen Kurvenbezeichnungen ja, hier so schön. Und ja, ich wollte eigentlich Tamburello sagen, aber das war sie ja leider nicht. Schade.
Aqua Minerali, schönste Kurvenname im Rennkalender.
Oh ja.
Ja, nee, aber Yuki Tsunoda, ja, ich glaube, vielleicht mit einem besseren Start wäre vielleicht Stroll noch drin gewesen, jetzt so vom Gefühl her, würde ich sagen. Ich glaube, Platz 8 aufwärts wäre sowieso nicht drin gewesen. Perez hätte er nicht geschafft im Rennen. Ja. Deswegen, aber Stroll, das wäre vielleicht machbar gewesen mit einem besseren Start. Aber gut, ist jetzt so Platz 10, er holt den einen Punkt. Und das Wichtige ist ja auch, Haas, Alpine, Williams und Kick Sauber haben alle nicht gepunktet. Ja, die V-Carbs, Racing Bulls, wie auch immer, holen den einen Punkt, sind damit jetzt relativ komfortabel auf Platz 6 in den Konstrukteuren. Ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht. Gut, Aston Martin ist Platz 5 mit 44, dann V-Carb mit 20 auf der 6 und das nächstbeste Team ist dann Haas mit 7. Also, das sieht doch relativ gut aus, dieser sechste Platz.
Das ist schon ein ordentliches Statement, gerade weil bei Haas auch nur einer punktet, wenn... Ne?
Ja,
und
genau.
Was ich bei den V-Carbs ein bisschen komisch fand, war die Boxenstrategie, dass man beide Fahrer auf dieselbe geschickt hat, den Undercut versucht. Ja. Ich hätte es vielleicht ein bisschen gegensätzlich dann gemacht oder wäre mit einem mit den Mediums länger draußen geblieben. Bei Stroll hat es ja auch geklappt. Ja, aber gut, ich glaube, viel mehr wäre da halt auch nicht gegangen. Und ob der zweite Fahrer dann, was weiß ich, 11. oder 13. wird, ist dann auch nicht mehr ganz so wichtig. Ne? Also von daher, ja. Ja, so Ricardo war eigentlich in jeder Session langsamer als Yuki. Hat auch gesagt, er hatte Probleme, das Setup zu finden. Von daher war für mich die Quali dann eben sehr überraschend, ne, dass er es in Q3 geschafft hat, was dann ein sehr ordentliches Ergebnis war. Ja, und im Rennen war jetzt da auch nicht mehr wirklich viel mehr drin. Er war eigentlich relativ nah sogar an Hülkenberg dran. Dann am Ende kam dann Magnussen, der relativ frische Reifen hatte. Hat da ordentlich was rausgefahren, Magnussen. Und dann gehen wir auch gleich zu den Haas.
Ja, würde ich auch
sagen.
Das
sind ja die nächsten. Im V-Carb Sandwich auf 11 Hülkenberg und auf 12 Magnussen.
Ja, eine frustrierende Position, glaube ich, für das Team. 11 und 12, wirklich die ersten beiden Positionen, die keine Punkte geben.
Und Was ich sehr interessant fand bei Magnussen, der steht ja kurz vor einer Strafe, der darf sich ja nichts mehr erlauben und der ist ja wirklich sowas von zahm gefahren.
Ja, also, das habe ich mir auch gedacht. Also wirklich, da habe ich wirklich auch gedacht hier, der Magnussen ohne License Points, der hätte das Auto da aber in die eine oder andere Kurve noch ein bisschen reingeworfen, sag ich mal.
Zumal es vor seinem Boxenstopp mal die Situation gab, dass er vor Yuki war. Der hätte ihn ja theoretisch dann, er hätte Yuki ja einbremsen können, wie er das des Öfteren schon gemacht hat, so mit Hülkenberg helfen. Aber gut, es ist halt, er kann halt keine Kamikaze-Aktionen mehr machen.
Nee, der kann sich wirklich echt nichts mehr erlauben. So.
Aber jetzt sind wir mal ehrlich, will er jetzt die ganze Saison so zahm fahren, weil dann ist ja wirklich nicht mehr viel drin für ihn, bin ich der Meinung. Oder er nimmt wirklich diese Strafe mal in Kauf.
Ja, ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen, weil das letzte Woche so viel war, so ist, glaube ich, ganz gut, wenn er sich jetzt ein bisschen zurücknimmt.
Ein ruhiges Wochenende.
Genau, in Monaco kannst du eh nicht viel riskieren. So. Ich glaube, da wird's schwer, wirklich andere Fahrer so zu blockieren. Also da blockierst du Fahrer ja schon automatisch, weil die Strecke so eng ist. Da kann nicht viel passieren. Also dann hat er wieder zwei ruhigere Wochenenden gehabt und Kevin Magnussen, den sehe ich nicht bis Ende der Saison so fahren, wie er jetzt gefahren ist. Ne? Der wird irgendwann, wird er wieder auf Angriff gehen und ich sage auch, der wird sich diese Sperre einhandeln, früher oder später. Ja. So, weil wir haben, das war jetzt Rennen 7 von 24. wir haben noch viel zu gehen und seine License Points werden erst nächstes Jahr gelöscht. Das heißt, er wird die ganze Saison bei 10 Punkten stehen, holt er sich noch 2, ist die Sperre da. Und ich glaube, Oli Bearman steht in den Startlöchern, der hat Bock. Mhm. ja, deswegen, ich glaube, es wird passieren diese Saison. Ja. Aber ich glaube, es wird ein bisschen dauern. Ich glaube, jetzt gerade macht er erstmal ruhig.
Ja, er hält sich schon echt zurück. Also gerade auch dieses Wochenende. Eieiei, das wird noch eine spannende Geschichte. Aber ich will einfach, es soll passieren und ich bin halt nur gespannt, auf welcher Strecke das dann ist. Und genau. Wäre halt natürlich auch bitter für ihn, wenn Bearman ihn dann, oder ja, wenn Bearman, er kann ja Magnussen nicht schlagen, weil er ja nicht gegen Magnussen fährt, aber wenn Bearman dann eine sehr gute Leistung zeigt.
Ja gut, aber das Ding ist, Haas hat ja eh ein Cockpit frei, weil Hülkenberg ja geht.
Mhm.
Ich glaube, da ist nicht mal unbedingt direkt das Magnussen-Cockpit am Wackeln.
Ja gut, so gesehen.
Saison, ne?
Ja, so gesehen, ja. Aber trotzdem, Magnussen muss ich schon empfehlen, dass er
ja.
bei Haas bleiben kann. Also woanders sehe ich ihn auch nicht.
Ja, es ist wahr. Und Haas wahrscheinlich auch für einige andere Fahrer, so die jetzt gerade im Mittelfeld sind, wahrscheinlich sogar ein eher attraktiveres Auto, weil die ja jetzt schon, keine Ahnung, Platz 7 in den Konstrukteuren, können hier und da Punkte abstauben. Ja, stimmt schon. Ich glaube, er muss sich wirklich empfehlen, aber dadurch, dass, wie gesagt, ein Cockpit frei geworden ist, ist jetzt nicht so dieses absolute, dass er wirklich so befürchten muss, ja, ich muss jetzt hier 110% überall geben, sonst habe ich kein Cockpit für nächste Saison.
Mhm.
Aber wir werden sehen, was noch kommt in der Silly Season so.
Ja.
Gut, nächstes dann sind
die Alpine.
Stimmt, auf 14 und 16.
Esteban Ocon auf 14, Pierre Gasly auf 16. Bisschen schwächer dann als im Qualifying. Auch dem geschuldet, dass sie mit Albon hier nur einen Ausfall hatten im Rennen. Ne? Dadurch konnte man jetzt nicht irgendwelche Positionen abgreifen. Und auch sonst ist jetzt nicht wirklich eine Negativüberraschung hinten gehabt. Gut, außer Fernando Alonso, ne?
Hm.
Ist ja in der Regel auch eher vor den Alpinen. Und ja, also trotzdem Alpine, das ist okay. Es ist eine kleine Steigerung zu sehen. Ich habe jetzt auch nicht viel mehr erwartet im Rennen.
Ja, es ist halt trotzdem quasi nur das 8-beste Team. Dann am Ende, weißt du, du hast die V-Cups davor, du hast die Haas davor, die Top-5-Teams, jetzt mit dem Ausreißer Alonso mal außen vor. Ja, da bist du halt trotzdem noch weit weg von den Punkten, ne? Selbst wenn da vorne
mal was passiert. Ich sag mal so, sie waren mal das 10-beste Team.
Ja, okay, ja,
das ne? stimmt also schon. Also so das gesehen haben sie sich schon ein bisschen gesteigert, aber ja, es ist natürlich trotzdem enttäuschend für das Riesenprojekt, was Alpine da eigentlich immer vorhat, aber ja. Ocon Teamkollegen geschlagen und man munkelt ja aktuell, dass sich Gasly ein bisschen umhört.
Der macht nicht den zufriedensten Eindruck da im Alpine. Aber ja, es hat, glaube ich, seiner Karriere jetzt nichts Gutes getan, seine Zeit bisher im Alpine. Er war ja sonst davor noch im Alpha Tauri. Schon so als einer der Underdogs quasi, der in einem schlechten Team ist, aber sehr gut performt. Da, wo ich jetzt letzte Saison zum Beispiel Albon gesehen habe, das war ja früher so eher Gasly, ne? Dass er dann doch noch immer stabil Punkte im Alpha Tauri geholt hat. Ja, ist halt jetzt so ein bisschen im Alpine, ist das so ein bisschen verblasst so, da macht er nicht mehr so auf sich aufmerksam. Aber gut, ja, also bei Ocon, glaube ich, der ist da im Alpine, der bleibt da, der passt da zu diesem Team, der ist da... Wirkt da zumindest auch immer zufrieden, verbreitet da gute Stimmung. Aber Gasly, ja, wirkt so, als ob er da irgendwie raus will wieder.
Ja, war nicht die beste Entscheidung. Und ja, kommen wir zum nächsten Team auf Platz 15 und auf Platz 18. Kick sauber mit Guanyu Zhou und Bottas auf 18. Und bei Bottas ist mir aufgefallen, der ist die letzten Runden so extrem zurückgefallen. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche Reifenprobleme hatte oder so. Aber, also da kam ja gar nichts mehr, also da muss ja irgendwas gewesen sein, aber maximal enttäuschend für ihn, Platz 18, Joe ihn dann sozusagen geschlagen, ich glaube auch vorher war Bottas vor ihm, vor diesen Problemen, wenn es da welche gegeben hat, ja, über Kick sauber lässt sich immer so wenig sagen, weil sich oft das zeigen, was man erwartet, und das ist nicht positiv gemeint.
Ja, leider nicht, ne? Das einzige Positive, die Boxenstops haben wieder geklappt. Mhm. Das Problem scheinen sie jetzt wirklich ad acta gelegt zu haben, aber...
Neue Schlagschrauber wurden besorgt, also von daher klappt da wieder alles.
Ja, genau, mehr lässt sich da eigentlich auch nicht zu sagen. Mhm. Und das mit den Boxenstops ist ja auch die perfekte Überleitung zu unserem letzten Team.
Oh ja.
Nämlich genau zu Williams, denn da gab es Probleme beim Boxenstopp, wenn wir jetzt da mal mit Alex Albon anfangen. Da war nämlich das Rad nicht, oder ja, Reifen, Rad, alles nicht richtig drauf beim ersten Boxenstopp, der auch sehr früh war. Aber dann, ab da war das Rennen quasi gelaufen. Er hat dann danach bei AFONTV im Interview gesagt, das Auto war sicher genug, um damit zu fahren, aber nicht sicher genug, um damit zu racen. Weshalb er dann sich dafür entschieden hat, hey, ich drehe halt eine Runde in gemäßigtem Tempo. Er hat das auch gut gemacht, hat alle vorbeigelassen, hat niemanden behindert und hat das Auto dann wieder in die Box gebracht. Da haben sie dann nochmal einen Reifenwechsel gemacht, da hat dann alles gepasst. Dann ist er wieder raus. Williams droht eine fette Geldstrafe, wie das immer ist bei einem Unsafe Release. Dann kam noch eine sportliche Strafe dazu. Sieht man halt oft nicht, weil meistens das Rennen dann rum ist, weil das Rad irgendwie abfliegt und das Auto dann irgendwo stehen bleibt. Da ist er jetzt weitergefahren, hat dann noch eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. War am Ende für ihn egal, weil das Rennen war damit eh gelaufen. In dem Moment, in dem du eine Runde mega langsam fährst, einen extra Boxenstopp machst, da hast du eh schon verloren. Der war ja quasi am Anfang des Rennens schon direkt überrundet. Ja, keine Chance, da ist das Rennen eh hin. Irgendwann haben sie das Auto abgestellt. Ja, konnte Albon nichts für. Ehrlich gesagt glaube ich aber auch nicht, dass da viel gegangen wäre an dem Wochenende. Ja, Sargent auf 17, gut. Er hat jetzt Alonso und Bottas geschlagen. Du hast schon erwähnt, Bottas mit Problemen. Alonso auch, mehr oder weniger. Ja, ist jetzt auch keine Leistung, die so raussticht.
Im Prinzip der Letzte unter denen, die dann normale Bedingungen hatten. Ja,
ja.
Und wobei ich sagen muss, bei Sargent, das war ja mal die Zeit im Rennen vor seinem Boxenstopp, wo er dann Yuki hinter sich hatte, auch ein paar Runden, konnte er den hinter sich halten, da ist er scheinbar ganz gut gefahren. Hülkenberg ist schnell vorbei, Ricardo war auch sehr lange hinter Sargent, ich glaube sogar, der ist erst dabei gekommen, als Sargent dann an die Box ist. Also da hat Sargent schon ganz gut gefightet und die auch ein bisschen aufgehalten, aber ja... Da ist halt auch nicht viel mehr drin gewesen. Ja. Von daher ist halt bitter deswegen. Mit seinem Qualifying natürlich. Also das kein Wochenende, wo er sich empfohlen hat.
Nee, also ich glaube, er ist jetzt nicht so sehr negativ rausgestochen. Er hat keinen Unfall gemacht. Er hat das Rennen ganz normal beendet, aber es war halt keine Pace da. Also
dazu gibt es ja auch neue Spekulationen. Zumindest laut Sky hat man so ein bisschen spekuliert, weil Valtteri Bottas bei Williams gesehen wurde.
Ja.
Wäre ja nochmal, also ich fände es schön, bei Bottas weiß man ja auch noch nicht, wo es weitergeht in Zukunft, wenn er dann ein neues Team findet. Den könnte ich mir im Williams schon ganz gut vorstellen.
Ja, wie zu seinem Karrierebeginn quasi. Also dann wieder dahin zurück, wo die Karriere gestartet ist. So ein bisschen wie bei Kimi Räikkönen ja auch.
Ja.
So quasi zum Ende der Karriere, wenn es jetzt Richtung Ende der Karriere bei Bottas geht. Weiß man ja auch nicht, aber aktuell sieht es ja schon so ein bisschen aus, dass er seinen Peak so ein bisschen hinter sich hat. Aber ja, wer weiß, so einen zweiten Frühling im Williams würde ich ihm zutrauen.
Ja, also Ich kann es auch nur hoffen, weil ich muss sagen, ich kenne ja auch einen Kumpel von mir, der ein extrem großer Bottas-Fan ist, der auch schon gesagt hat, boah, wenn Bottas aus der Formel 1 ist, wird es für ihn auch erstmal uninteressanter, weil das ein absoluter Favorite ist. So geht's mir ja auch mit gewissen Fahrern. Und bei Bottas fände ich es halt auch extrem schade, wenn der raus wäre. Irgendwie gehört der da rein und
ja.
Ich habe ja auch immer noch so im Hinterkopf, dass der so ein Jahr so Mercedes nochmal bekommt, dass er ein bisschen weiter vorne mitfährt, aber ist natürlich vollkommen unrealistisch, muss man ehrlich sein. Aber Williams-Fan, finde ich, würde ihm sehr gut stehen, falls Williams dann auch wieder einen kleinen Step nach vorne macht, hätte ich Lust drauf, weil das Cockpit wird ja definitiv frei.
Ja, genau, und ich glaube, ich glaube, der wäre auch cool mit Alex Albon zusammen, so an sich so Teamchemie-mäßig. glaube ich, würden die ein cooles, cooles Team abgeben.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, aber gut. So, sind wir mit dem Rennen selbst durch. Ja, kommen wir zu unseren Awards, ja, oder?
Das hauen wir noch rein in das Kapitel. Das passt thematisch besser rein. Und gehen wir direkt rein in den Platin Award oder die Platin Awards. Und ja, ich kündige es gerne an, dass wir ja gern mal verschiedene Fahrer oder Teams, je nachdem, wer denn dann bekommt, den Award nehmen wollen. Und ich sag mal so, ich nehme was anderes als du, damit spannend wird. Mach mir kurz noch Gedanken, dann fang du schon mal an.
Ja, okay. Ich habe jetzt vielleicht nicht die obvious Wahl. Mhm. Ich sag diesmal wirklich Max Verstappen. Weil er das Wochenende schwach angefangen, einige Fehler gemacht. Du hast wirklich gesehen, das Red Bull war nicht unbedingt das schnellste Auto auf der Strecke. Ja, und trotzdem, ich glaube, ich bin wirklich fest davon überzeugt, kein anderer Fahrer im Feld hätte im Red Bull diesen Sieg geholt an dem Wochenende. Nur ein Max Verstappen konnte im Red Bull diesen Sieg holen. Nur der hat es dann am Ende geschafft. Klar, es sah jetzt nicht spektakulär aus, weil er geführt hat und dann quasi seinen Vorsprung noch gerade so ins Ziel gerettet hat. Aber ich sage trotzdem, das Ding auf die Pole zu stellen, wo sein Teamkollege als Elfter ausscheidet, war schon ein sehr großes Accomplishment. Dann das Rennen, keine Fehler gemacht, er hatte keinen Ausritt, er hatte sehr, sehr früh schon dreimal Track Limits und hat die schwarz-weiße Flagge bekommen.
Stimmt, ja.
Die hat er sehr früh bekommen, er konnte sich keinen einzigen Fehler mehr erlauben, wenn er noch, also das war ja schon in Runde 20 oder so, wenn er in den letzten 40 Runden auch nur einmal Track Limits gehabt hätte, dann hätte er den Sieg verloren. Ja, so, das kommt auch noch dazu. Von daher, also wie gesagt, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, kein anderer Fahrer hätte diesen Sieg so holen können in dem Auto wie Max Verstappen an dem Wochenende. Und deswegen ist das mein Platin Award.
Kann ich absolut verstehen. Und ja, wer mehrere Stunden parallel noch auf der Nordschleife verbringt, also ja, ganz klar. aber ich habe ja angekündigt, ich nehme da jemanden anders. Und ja, für mich ist es derselbe wie beim letzten Mal. Ich mache es eigentlich relativ kurz. Ich habe noch einen anderen Kandidaten, aber für mich wäre das dann zu viel Lob für den Lance zum Beispiel, aber das ist für mich dann noch keine Platin Award Leistung, weil wir ihm letztes Jahr auch schon relativ viele gegeben haben für kleinere Erfolge. Aber hier ist es Lando Norris für mich.
Ja.
Sensationell, meiner Meinung nach. Und Last Lap Lando da am Ende wieder zugeschlagen. Stimmt, hat da richtig einen in Asphalt gebrannt und das ist ja schon länger seine Stärke, dass er wirklich am Ende nochmal richtig was rausfeuern kann. Und gerade das macht es auch, glaube ich, unbequem, dann auf Dauer für in dem Fall Max Verstappen, der vorne fährt, wenn Lando dann am Ende relativ knapp dahinter ist. Also das wird dann kein Vergnügen.
Ja, also für den Sieg musste Max arbeiten und Lando ja auch Fahrer des Tages geworden, der Fanvote. Kann ich auch verstehen. Das wäre auch meine nächste Wahl quasi gewesen, aber ich dachte, jetzt ist so ein Wochenende, da hat man gesehen, dass Max Verstappen arbeiten muss, deswegen muss ich da jetzt meinen für Max raushauen. Aber absolut verständlich auch Lando. Ich glaube, das waren auch die zwei, die sich aufdrängen in dieser Wahl.
Ja, definitiv. Und dann geht's rein in das komplette Gegenteil davon, in die Fluppe des Rennwochenendes. Ich weiß nicht, ob wir da verschiedene Wahlen haben, weil ich will eigentlich eine ganz safe geben. In dem Fall, für mich ist es Alonso.
Ja, für mich auch ganz klar. Mhm. Stimme ich dir direkt mal zu. Es ist irgendwie, gerade auch weil Lance dann mit einem 9. Platz und auch im Qualifying besser und so und Alonso auch noch ein Crash. Also im Prinzip lief bei Alonso wirklich alles schief, was schieflaufen konnte an dem Wochenende. Deswegen verdiente Fluppe. Kann man zu Alonso auch nicht oft sagen, muss man dann auch ehrlich sagen, auch bei einem guten Fahrer läuft es mal kacke. Ja. Keine Ahnung, auch ein Hamilton hat in den letzten Jahren immer mal Wochenenden gehabt, wo so gar nichts gepasst hat. Ja, und auch einem Alonso kann das passieren und das war jetzt hier der Fall.
Ja, deswegen kriegt er leider hier die Fluppe von uns beiden, weil eben dann auch kein anderer zusätzlich sehr negativ aufgefallen ist.
Das stimmt, ja.
Das macht dann natürlich auch einiges aus. Und in diesem Sinne sind wir erstmal fertig, zumindest mit der sportlichen Analyse rund um die Formel 1 und wechseln im nächsten Kapitel dann in das virtuelle Racing wie Max Verstappen und sprechen über das neue Formel-1-Spiel von Codemasters und EA Sports. Aber bis dahin eine kurze Werbung.
Perfekt, stopp.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Kapitel 3 der heutigen Folge. Und jetzt können wir uns ein bisschen zurücklehnen oder ihr euch. Es geht nicht mehr um die Formel 1 Ereignisse am Wochenende, sondern um das, was in Zukunft im Gaming-Bereich kommt. Wir wollen einfach mal so ein bisschen über F1-24 reden, was wir erwarten, was tatsächlich geplant ist an Neuerungen für das Spiel. Und ja, erstmal die wichtige Frage, Marc, wie sieht's denn bei dir aus? Es kommt ja schon am 31.05. Für die Vorbesteller der Champions Edition. Die können es bereits am 28.05. spielen. Hast du es denn vorbestellt?
Ja, ich habe ja gerade extra nochmal nachgeschaut, weil ich mir nicht sicher war. Habe es tatsächlich noch nicht vorbestellt, werde das aber jetzt schleunigst tun, jetzt wo wir drüber reden. Und ja, Champions Edition weiß ich noch nicht. Muss ich nochmal gucken, ist ja meistens so ein bisschen, ja, so ein paar kleine Extra-Sachen und sowas. Die 3 Tage Vorabzugang. Ich bin ehrlich, da bin ich ein relativ geduldiger Mensch. Ich habe auch nicht so mega viel Zeit, dass ich da in diesen 3 Tagen schon so viel rausholen kann. Deswegen für die 3 Tage weiß ich nicht, wenn es da jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, nette Gimmicks dazu gibt und sie kostet nur 5 Euro mehr, dann schlage ich vielleicht zu. Mhm. Aber ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich wird es die normale Edition für mich. Und bei dir so?
Also, wenn ich es mir dann hole, ich hole es mir ja auf jeden Fall, ich habe aber auch noch nichts bestellt irgendwie, werde ich mir auch die normale Edition holen. Und F1 habe ich mir ja auch immer auf Disc geholt, das werde ich auch wieder umsetzen, weil irgendwie, bei Formel 1 Spielen nur die digitale Version zu haben, ist vielleicht ein bisschen schwierig, denn es gibt einige ältere Formel 1 Spiele gar nicht mehr in den digitalen Stores, wenn man jetzt ältere Strecken mal fahren wollen würde oder sonst was, ne? Und da habe ich sowas dann immer ganz gerne auf Disc. Und ja, mal schauen. Ich vermute mal, zu Release habe ich es dann trotzdem irgendwie.
Wie immer.
Letztes Jahr hatte ich ja großspurig gesagt, dass ich mir nicht zu Release holen werde. Und ja.
Ja, und dann blöd gelaufen.
Beim alten Gaming-Dealer meines Vertrauens, der Spielegrotte, habe ich dann das Ganze bestellt. Früher haben die jedes Jahr Umsatz an mir gemacht. FIFA, andere Spielereien, die ich regelmäßig da bestellt habe. Aber mittlerweile habe ich da, ich glaube, ich hatte da auch mehrere Jahre nichts bestellt und dachte ich, ja komm, da musst du da dir F1 wiederholen. Vielleicht wird es dieses Jahr dann wieder darauf hinauslaufen. Und ich muss auch sagen, es hat sich gelohnt, letztes Jahr auch nicht die Champions Edition zu kaufen. Ja, weil ich diese ganzen Gimmicks mit Pitcoins und was ich mir da nicht alles freischalten kann, gar nicht gebraucht habe. Ich habe überwiegend online mit Freunden gespielt, so ein bisschen funmäßig, mal ein bisschen ernster. Es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil ich finde, dass die Fahrphysik auf der Strecke wirklich sehr gut war. Gerade im Vergleich zu F1-22, was wir ja auch in einer Folge mal sehr groß kritisiert haben, war das schon ein Riesensprung. Und das ist auch so für mich, zumindest in dem, wie ich zocke über die letzten Jahre. Ich bin ja mehr so der Casual Gamer, dass das, was wichtig ist für mich, das auf der Strecke ist. Und auch da sehe ich so ein bisschen, was auch vielleicht ein Problem ist von den F1-Games, das kann ja keine Hardcore-Simulation sein. Es muss ja auch Casual-Gamer abholen. Gut, klar, durch die ganzen Fahrhilfen und dem ganzen kann das jetzt nicht so sein wie ein iRacing beispielsweise, ne? Ja, Assetto Corsa oder diese ganzen Simulationen, die es da gibt, also da muss man dann immer so ein bisschen auf die Bremse treten und ich glaube auch etwas seine Erwartungen an die F1 Games drosseln. Nichtsdestotrotz. Ja,
der Spagat, glaube ich, den es macht, ne? Das ist so ein bisschen. Ich würde nämlich schon sagen, dass, also es ist auf jeden Fall eine Rennsimulation, würde ich sagen. Es hat ein
breit gefächertes E-Sport-Feld. Das möchte ich jetzt auch dem Spiel nicht absprechen. Gerade du, der im Racing Seat nochmal mit extremeren Einstellungen fährt. Also ich glaube, da hast du schon. Da ist jeder Ritt über die Strecke schon Arbeit.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also da sitzt man wirklich auch eine Stunde oder zwei, um das optimale Setup zu finden und so. Ja, aber klar, wie du schon gesagt hast, mit F1, es gibt halt nur dieses eine Formel-1-Spiel. Mhm. Jetzt mal den Manager, der ja für die absoluten Strategie-Nerds ist, mehr oder weniger, den mal außen vor gelassen. Du musst halt mit diesem Spiel, musst halt möglichst alle Formel-1-Fans, die Gaming-affin sind, abholen. Ja, eben. Das ist eine ganz breite Zielgruppe und das geht von, keine Ahnung, dem sechsjährigen Kind, was mal ein bisschen einfach Formel 1 zocken will, bis zu, keine Ahnung, dem 50-jährigen Familienvater, der einfach mal eine Stunde die Woche locker zocken will, ohne sich da reinzuarbeiten, bis hin aber auch zu so Leuten wie mir, die einen Racing Seat, ein Force Feedback Lenkrad haben und da irgendwie so amateurmäßig im E-Sport fahren wollen. Und so diesen Spagat hinzukriegen, ist schon nicht leicht, aber haben es so meistens ganz gut hinbekommen die letzten Jahre. Aber dementsprechend geht es dann natürlich nicht so tief, wie du schon gesagt hast, wie in so ein iRacing, wo du ja wirklich alles bis ins Detail einstellen kannst und sowas. Und damit wären ja auch, damit wäre selbst ich ja überfordert. Ja, also deswegen, aber genau, was erwartet uns denn dieses Jahr? Du hast ein bisschen Übersicht vorbereitet.
Genau, und das ist ja auch so ein bisschen die Überleitung dazu, was so Spielmodi angeht. Wie gesagt, ich habe sehr oft online gezockt, will übrigens den Story-Modus vom alten F1 noch durchspielen bis zum Release. Habe ich immer noch nicht geschafft, wobei ich den sehr spannend finde. Also ich fand den wirklich gut bisher, was ich so erlebt habe. Du hast ihn ja schon durch und hast mir den ja auch empfohlen, dass ich ihn unbedingt mal durchspielen sollte. Und da war für mich so die Frage, was die Solo-Sachen angeht, was nicht online stattfindet, was gibt's da Interessantes Neues? Denn Breaking Point wird es nicht geben beim neuen F1, war ja davor auch schon eine Pause ein Jahr Breaking Point. Was wir hier jetzt erwarten können bei F1 24, und das finde ich persönlich eine extrem gute Sache, dass man mit einem originalen Fahrer eine Karriere starten kann. Und
das gab es auch lange nicht mehr.
Ja, und es gab ja immer, man konnte dann so ein Grand Prix, mehr Rennen nacheinander, was dann wieder eine Saison war, zählte aber auch bei den Awards oder was, Platin Awards, was ich, Gamer Score bei Xbox und so, ich weiß gar
Trophäen,
nicht genau, die Trophäen, zählte da nicht als Saison. Ich habe zum Beispiel damals mit Raikön im Ferrari 2018 so eine erstellte Saison gewonnen. Zählte allerdings nicht zu diesem Erfolg, logischerweise. Und das finde ich jetzt cool, dass man einen originalen Fahrer nehmen kann. Und was cool ist, mal als Beispiel jetzt, ich werde natürlich mit Danny Ricciardo logischerweise auch mal dann antreten. Und ich hätte dann auch schon in den Trophäen im Spiel seine Erfolge, Grand Prix-Siege und die ganzen Sachen. Und man kann da allerdings dann, bekommt man dennoch dann irgendwelche Auszeichnung, was ich wahrscheinlich für den 10. Grand Prix-Sieg oder so, ne? Was dann ziemlich cool ist und kann diese Karriere der Originalfahrer auf dem, was sie bisher erreicht haben, dann nochmal voranbringen oder wie auch immer. Es ist ja total verrückt. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wenn man einen älteren Fahrer nimmt oder wie einen Alonso, ob man dann einfach irgendwann raus ist, weil der zu alt ist, ne? Oder ob das dann permanent durchläuft. Stimmt. Vermute ich allerdings mal schon, weil es wäre ja blöd, wenn die dann einfach sagen, hier, Alonso beendet jetzt die Karriere. Ne?
Kannst nur zwei Saisons fahren.
Genau. Und man müsste jetzt nicht zum Beispiel im Beispiel Ricciardo dauerhaft dann für die V-Cups fahren. Man kann nämlich in dieser Fahrerkarriere, dies gilt allerdings auch für die Karriere, was ich jetzt sage, für die Karriere, wenn ich mir einen fiktiven Charakter erstelle, kann man eine Art Geheimverhandlungen mit anderen Teams führen, die dann auf mehrere Durchgänge aufgeteilt ist. Am Anfang so eine Art, ich sag mal jetzt, kennenlernen, ne? ist denn überhaupt ein Interesse da und bekommt dann schon mal Ziele vorgegeben, was würden die erwarten, und natürlich kann man sich dann dadurch durch Erfolge empfehlen oder eben auch nicht, ne? Wenn man dann schlecht abschneidet, ist das Ganze natürlich dann nicht mehr möglich. Wenn man jetzt sich, keine Ahnung, will zu Ferrari, bringt dann aber nicht sportlichen Leistungen, ist das natürlich nicht möglich. Und ja, so Sachen, das spielt ja auch alles ins Prestige rein, und du kannst dir auch durch gute Leistung Vorteile gegenüber deinem Teamkollegen verschaffen, indem du dann Auto-Upgrades vor deinem Teamkollegen bekommst.
Ah ja.
Das finde ich zum Beispiel eine sehr coole Sache. Und was ich noch herausgefunden habe, was solche Upgrades angeht, es ist ja öfters mal so, was ich, Red Bull ist so gut entwickelt, dass da jetzt über zwei Saisons eigentlich keiner mit vorne mithalten könnte. Dann, ich weiß nicht, ob das vom Spiel zufällig vorgegeben wird oder ob man das selber auswählen kann. Gibt es solche Szenarien, dass man beispielsweise eine Saison nur Aero-Pakete entwickeln kann und alle anderen Bereiche auf demselben Stand bleiben? Ne? Und solche Dinge eben so, dass sich die Stärken wieder etwas annähern zwischen den Teams. Und ich glaube, da gibt es dann schon einige spannende Sachen. Ich fände es natürlich cool, wenn das vom Spiel vorgegeben werden würde, weil wenn man das jetzt selber auswählen kann, geht so ein bisschen die Spannung flöten. Ne? Man kann sich ja das dann so machen, wie es für einen am besten ist. Aber das sind schon relativ interessante Punkte, finde ich. Was ich nicht herausfinden konnte, ist, ob das Ganze auch für die MyTeam-Karriere gilt, die ich ja logischerweise auch immer sehr spannend fand. Na, und übrigens, diese ganzen Geheimverhandlungen und so, das gibt's auch für die Zwei-Spieler-Online-Karriere. Mhm. Was natürlich dann sehr cool ist, weil stell dir mal vor, wir beide fahren das und wir verhandeln im Hintergrund mit demselben Team und landen dann dort und wir wissen es noch nicht voneinander. Na?
Ja, ja, oder konkurrieren quasi vielleicht um ein Cockpit, ohne es genau zu wissen. So, ja, ja, da gibt es, glaube ich, viel, ne? Also gerade auch Koop-Karriere.
Das ist schon ein relativ spannendes Element. Und ja, gerade, dass man auch echte Fahrer für eine Karriere auswählen kann, ist meiner Meinung nach ein Plus an Authentizität. Und was auch ein Plus in dem Bereich ist, ist die Tatsache, viele kennen es aus dem F1-Manager, dass es jetzt Boxenfunks von den Originalfahrern gibt. Ich hoffe natürlich, dass, was ich, wenn man jetzt irgendwen überholt oder so oder jemanden abdrängt, dass dann auch Beschwerden kommen von anderen Fahrern, dass mein eigener Fahrer dann auch schon was sagt bei solchen Ereignissen, ne? Oder eben, ja, er wird wahrscheinlich dann, wie bei dem Manager, bestätigen, wenn er an die Box kommen soll, Reifenwahl, am Ende des Rennens, das Ergebnis. Also ich bin gespannt, wie viel es da wirklich gibt von den ganzen Fahrern. Ja. Aber sehr geil. Also Manager habe ich das auch schon immer gefeiert, dass originale Ansagen kommen.
Ja, da war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo du dann wirklich das Gefühl hast, okay, ich bin hier mittendrin, ich höre die Fahrer auch wirklich alle. Bei dem F1-Game weiß ich nicht, ob es mich rausreißen würde, wenn ich fahre und andere Fahrer höre. Weil das ja de facto in echt nicht so ist.
Stimmt.
Ich glaube, das würde mich rausreißen. Das würde ich, glaube ich, dann deaktivieren tatsächlich, wenn es das gäbe. Würde mich irgendwie aus der Immersion nehmen. Aber den eigenen Fahrer zu hören, gab es ja so auch nicht. Ja. Ne? Also man hat sonst immer nur seinen Race-Engineer gehört. Das war auch immer der gleiche. Das waren auch keine unterschiedlichen, je nachdem, bei welchem Team du bist. Das war immer der gleiche. Der hatte immer den gleichen Namen. Da auf jeden Fall irgendwie das zu erweitern ein bisschen, finde ich aber an sich einen richtigen Schritt.
Das müsste sich ja dann auch ändern, glaube ich, wer mit dir spricht. In diesen Fällen zumindest. Das ist ja zum Beispiel im F1-Manager so.
Ist ja auch beides von EA, ne? Warum sollen sie nicht die aufgenommenen Sachen oder so, die müssen ja nicht mal neue Sachen aufnehmen können. Ja, die Team-Radios sind ja auch relativ frei verfügbar und werden oft auch übertragen und deswegen glaube ich, das sollte eigentlich kein großes Ding sein von EA, das dann auch in das kommende Formel-1-Spiel zu übertragen, die verschiedenen Renningenieure.
Und das so, sage ich mal, zu den Spielmodi. Es gibt noch ergänzend zu erwähnen, wo ich noch nicht ganz weiß, wie das funktioniert, dass es statt Breaking Point noch so eine Art ja, Szenario-Karriere gibt, wo man dann teilweise in Rennen einsteigt, Aufgaben erledigen muss und das auch dann mit Originalfahrern machen kann. Und das soll sich auch ändern während der Saison, basierend vielleicht auf echten Ereignissen, was ich sehr cool fände, dass man da eben so kleinere Szenarien fährt, dadurch auch kürzere Rennen, weil es eben vielleicht nur ein Teil eines Rennens ist. Aber sehr spannend, auch gerade für Leute, die einfach mal nur eine schnelle Runde fahren wollen, bisschen Action auf der Strecke, glaube ich, das ist schon eine gute Sache.
Ja, das war letztes Jahr oder im noch aktuellen Spiel so ein bisschen in F1 World mal so ein bisschen versteckt, hier und da mal. Hat mir aber eigentlich auch immer gut gefallen, wenn man dann hier die McLaren-Lackierung in Monaco freischalten konnte, wenn man dieses Szenario absolviert und sowas. Das war tatsächlich ein cooles Ding. Und das sind dann auch so, ich mag das eigentlich nicht, wenn man da 1000 Helme und Lackierungen freischaltet, aber solche, wenn dann ein Team in echt mal eine andere Lackierung hat und dann konnte man die da im Spiel freischalten, das habe ich tatsächlich, das fand ich immer ganz cool dann.
Ja, das stimmt. Ich fände es halt cool, wenn diese Lackierungen dann auch beim tatsächlichen Team auswählbar wären.
Na, ja, stimmt, was wahnsinnig, ne?
Die waren so eine Art Sonderlackierung dann, wenn
du online fährst in F1 World mit deinem eigenen Auto. Ja, stimmt, das wäre cool, wenn man das in den Saisons quasi, ich finde es auch cool, wenn du in der Karriere auch wirklich sagen könntest, hey, ich will das und das Rennen, eine besondere Lackierung haben und sonst fahre ich mit der normalen.
Oh ja, das wäre cool, ja.
Aber wenn du auch immer mit dieser, keine Ahnung, wenn ich jetzt immer der weiße Red Bull zum Beispiel, der aus 2021, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber dieser weiße Red Bull, wenn ich jetzt immer mit dem fahren würde, dann wäre das ja auch wieder langweilig. Ja. Aber wenn ich so auswählen könnte, jetzt in den zwei Rennen in Japan und was weiß ich, Österreich als Heimrennen, hätte ich gerne den weißen Red Bull, das wäre cool. Das würde ich mir wünschen.
Das stimmt. Ja, schauen wir mal, wie es am Ende dann sein wird und auch gerade in Bezug auf die Boxenfunks, wie sie das Ganze managen. Und ja, ich habe gesagt, für mich ist ja eigentlich am wichtigsten, was auf der Strecke passiert. Und ich persönlich halt nichts davon, großartigen Pressetexten, hier die beste Fahrphysik, da das Beste, was ich, die und die Engine.
Gerade bei EA, ne?
Und man fährt jetzt auch mittlerweile, glaube ich, seit 62 Jahren gefühlt mit der Ego Engine. Und das hat man auch nicht geändert. Die läuft solide. Das ist okay, sage ich mal. Und solange die funktioniert, muss man ja auch jetzt keine neue Engine bringen, die dann tausende Bugs hat. FIFA ist ein gutes Beispiel aus dem Hause EA, wo das dann auch mal nicht immer so funktioniert hat. Und von daher ist das kein Faktor, der mich stört. Was auch heißt wieder, dass generationsübergreifendes Online-Gaming möglich ist. Irgendwie erschreckend, weil das liegt auch eben an, wie die ganze Konsolengeneration eben vonstatten lief. Na, und von daher, was cool ist, weil ich dann mit einem Kumpel zocken kann, der erstmal plattformübergreifend und dann noch generationsübergreifend auf der alten Generation spielt, so gesehen, na, ist das dann ein cooles Feature. Feature ist es eigentlich nicht, aber man kann es in dem Fall so verkaufen. Und ja, hier fahrphysiktechnisch heißt es irgendwie, dass die viel mit der Aufhängung, viel mit der Reifentemperatur zu tun hat, dass das stetig verbessert wird und man wohl, das hatte ich bei, ich glaube, Marcel Kiefer gesehen, dass man ziemlich krass über die Curbs fahren kann, also viel aggressiver und weniger passiert. Mal schauen, wie sich das dann am Ende dann auswirkt, aber ich sag mal so, die haben alle ein relativ gutes Feedback gegeben, dass die Steuerung auch nochmal direkter ist, was ja sehr schön ist. Und ich glaube, wenn man den Weg fortführt von F1 23 mit der Fahrphysik, dann ist das wieder ein gutes Ding, weil,
glaube ich auch,
man muss nicht immer zu viel ändern, um es dann wieder zu verschlechtern. Und hier gute Anpassungen zu machen, ist, denke ich mal, sehr sinnvoll. Und ja, ansonsten, was vielleicht noch kurz zu erwähnen ist, was die Rennstrecken angeht. Wir hatten ja die letzten Jahre immer neue Rennstrecken. Las Vegas, ne, als Beispiel. Vorher dann Miami war neu, Los Ail, ne, kam neu ins Spiel. Hat man ja dieses Jahr nicht neue Strecken. Also es gibt wieder dieselben Strecken wie im letzten Jahr. Nur hat man Anpassungen gemacht, zum Beispiel in Spa. Die Eau Rouge ist auch gefühlt steiler, was ich so ein bisschen gesehen habe. Außen die Bereiche, die Curbs überarbeitet, Auslaufzonen angepasst. Das ist auf jeden Fall immer ganz cool. Die Bus-Stop-Schikane, glaube ich, ist auch ziemlich anders.
Ja, genau, da wurde auch irgendwas geändert. Meine ich auch im Kopf zu haben. Ist Australien auch die neue drin?
Die war ja schon drin.
Ja? Oh, muss ich jetzt selbst überlegen. Die war schon geändert?
Ja, genau, die war schon drin, ja.
Das ist echt lang her, ich fahre immer nur so die ich im E-Sport fahren muss.
Australien kann ich dir empfehlen. Das macht echt wieder Spaß, das Racing.
Ja, vorher hat mir das über dich gefallen auf der Strecke, doch mit dem alten
Layout. Und auch hinten eine Kurve.
Doch, stimmt, du hast recht, ja.
Eine Kurve, da haben sie auch den Winkel geändert in Australien im letzten Stint. Und ja, ist schon ganz cool geworden. Und ich mag es ja immer, wenn so Kleinigkeiten geändert werden. Spanien wurde ja angepasst.
Stimmt, ja.
Singapur, ne? Auch mit dem neuen Streckenverlauf, den man direkt drin hatte. Sehr cool. Ja, und
das haben sie laufend im Spiel noch angepasst, ne? Das war zum Release noch der alte und haben sie wirklich laufend in der Saison angepasst, ja.
Dann Losail hat man sehr viel gemacht, was Curbs angeht, was Dinge außerhalb von der Strecke angeht. Die Strecke ist, bin ja selber natürlich noch sehr unerfahren, dadurch, dass es die eben noch nicht so lang im Spiel gibt, kann aber auch vielleicht ganz gut sein, wenn die Curbs da ein bisschen mal angepasst werden. Ansonsten habe ich noch gesehen, dass in Silverstone jetzt mehr Höhenunterschiede sich bemerkbar machen, was auch ganz cool ist. Die war ja immer so komplett eben gefühlt in den bisherigen Spielen.
Ja, stimmt.
Da hat man aber eine ordentliche Anpassung noch gemacht. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, so viele große Änderungen gibt es jetzt nicht. Wobei ich jetzt sage, durch die Spielmodi-Anpassung, Karrieremodus, wo es dann natürlich auch noch bestimmt die ein oder anderen Kniffe gibt, die man dann entdeckt. Das sind jetzt so die Hauptpunkte, die man angekündigt hat. Ich persönlich freue mich auf die reellen Fahrer im Karrieremodus, auf die Funksprüche freue ich mich, auf die angepassten Strecken freue ich mich. Und ja, Hauptsache die Fahrphysik ist wieder genauso gut oder vielleicht noch einen Tacken besser. Von daher werde ich dann auf jeden Fall, ich als Casual Gamer, ordentlich Spaß haben. Gehe ich schon von aus.
Ja, ich glaube aber auch, also für mich wird es dieses Ding, damit ich im E-Sport weiterfahren kann, werde ich das Neue halt sowieso immer holen müssen. Mhm. Aber ich denke auch, das ist so, allein diese kleinen Anpassungen an den Strecken ist immer so eine Sache, das finde ich ganz cool. Und auch selbst wenn es dann nur bis auf diese kleinen Sachen geht, dass in Spa ja jetzt auch dieser neue, ich nenne es mal Colorway von der Eau Rouge, ne, dass das so lackiert ist, wie das in echt aussieht. Dass es halt alles so ist, wie man das jetzt in echt bei den Rennen gesehen hat irgendwie. Und die Fahrphysik ein bisschen verbessern. Also ist für mich, mal schauen, also ich meine, wir werden dann unser Feedback ja abgeben, wenn wir es beide mal angetestet haben. Vielleicht sagen wir jetzt auch in 3 Wochen, wir haben es beide eine Woche gespielt. Ach, das neue Spiel ist ja richtiger Schrott, so, wer weiß. Ne? Kann ja alles passieren, aber ich würde mal sagen, von den Vorzeichen her, glaube ich, wird das eine, wie sagt man so schön, Evolution statt Revolution, aber in die richtige Richtung, denke ich.
Bei einer Spielereihe, die jedes Jahr erscheint und jedes Jahr auch irgendwie früher.
Ja, genau, ne? Das wird immer früher. Im Mai ist es, glaube ich, schon seit Jahrzehnten nicht mehr erschienen.
Ja, also von daher glaube ich, muss man da wirklich so ein bisschen auch immer die Erwartungen bremsen, aber ich jedenfalls habe in den doch recht vielen Spielstunden bei F1 23 viel Spaß gehabt und demnach freue ich mich wieder auf das 24er und ja, hoffe diesmal auch mehr, auch im Karrieremodus als nur online. Na, von daher... Ja.
Stimmt, ich habe auch den Karrieremodus ein bisschen vernachlässigt.
Mein Team hatte ich gar nicht gezockt beim letzten. Ich mache ja.
Ja, ich auch nicht. Immer meine tatsächlich, ja.
Orange Arrows bringe ich ja immer gerne zurück in die Formel 1. Das war diesmal gar nicht drin. Mal gucken, vielleicht geht's ja die nächsten Monate wieder bei My Team ein bisschen weiter. Aber gut, mal schauen. Ja, also ich freue mich definitiv drauf. Weiß noch nicht, ob ich es zu Release habe. Wir werden es auf jeden Fall berichten und dann ordentlich analysieren, was uns am Spiel gefällt, was noch verbessert werden könnte. Und ja, du berichtest dann hoffentlich auch von ersten E-Sport-Veranstaltungen.
Jo, da bin ich ziemlich sicher, da werde ich, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, ich mich nicht für die nächste Saison qualifiziere oder ähnliches, werde ich da auch direkt wieder einsteigen.
Ja, und in diesem Sinne, mit dem kleinen Überblick über F1 24, hören wir uns dann schon bald. Denn der Monaco Grand Prix steht kurz bevor. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Manu.
Und euer Marc.